Ja, heute wird es um Erneuerung gehen. Wusstet ihr, die erste Folie kann gerne schon aufgelegt werden, wusstet ihr, dass die Oberhaut von uns Menschen ungefähr alle 26 bis 28 Tage komplett erneuert wird? Also in dieser Zeit entstehen neue Hautzellen und ältere, verhornte Hautzellen werden abgestoßen. In Zahlen bedeutet das, jeden Tag verlieren wir 14 Gramm Haut im Schnitt. Das sind aber Millionen von Zellen. Und nach einem Monat hat also jeder von uns einen vollständig neuen Zellsatz auf der Haut. Erstaunlich, oder? Und trotzdem erkennen wir uns ja noch und sind die gleichen. Aber interessant, offenbar ist Erneuerung ein wichtiges, ein natürliches und gesundes Prinzip, das sich Gott überlegt hat. Es ist schon rein körperlich für uns wichtig, unverzichtbar, aber eben auch gesellschaftlich und geistlich. Es gab immer wieder Erneuerungsbewegungen innerhalb der Kirche. Bei der nächsten Folie sehen wir, wir erstreben gesunde Gemeinden, die sich ständig erneuern lassen. Ich war am Freitagabend bei der offiziellen Abschlussveranstaltung des Themenjahres 2015 Bild und Bibel, für das Hamburg ja die Patenschaft in Deutschland übernommen hatte. Denn um die Wichtigkeit der reformatorischen Besinnung in den Blick zu nehmen, bereitet sich Deutschland ja seit 2007 auf das Lutherjahr 2017 vor. Denn dann feiern wir 500 Jahre Reformation und Martin Luther. Und deshalb wird es 2017 in allen Bundesländern, und da war mal Hamburg der Vorreiter, einen außerordentlichen Feiertag am 31.10. geben. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ich meine, es ist ein Dienstag, wenn ich richtig gerechnet habe. Also die Reformation hat unsere Kultur geprägt. Reformation bedeutet Wiederherstellung, Erneuerung. Unsere Freikirche ist auch aus einer Erneuerungsbewegung vor 110 Jahren entstanden. Darüber habe ich im August gepredigt. Und mit dem neuen Selbstverständnis, das liegt auf unserem Bistrotisch da hinten neben der bunten Kuh, das wir als Freikirche herausgegeben haben, relativ brandaktuell, wurden dieses Jahr auch neue Wegmarkierungen gesetzt. Und darin heißt es eben genau, wie es hier auf der Folie steht, wir erstreben gesunde Gemeinden. Und eins von vier Kennzeichen wird da benannt. Eine gesunde Gemeinde ist eine, die sich ständig erneuern lässt. Es geht also um Erneuerung als Lebensstil, nicht nur persönlich, sondern von Gemeinden. Und dabei muss sich jede Generation neu der Berufung Gottes stellen. Und das erfordert, und das ist der erste Punkt, die Bereitschaft zur inneren Erneuerung im Licht der Bibel. Die Bereitschaft zu äußeren Veränderungen werden wir uns als zweiten Punkt anschauen. Also zunächst einmal die Bereitschaft zur inneren Erneuerung im Licht der Bibel. Da klingt schon Luthers allein die Schrift, die Bibel als Maßstab, als kompetente Orientierung, als Handbuch zum Leben an. Unser Schöpfer, der uns konstruiert hat, hat uns eine Betriebsanleitung mitgegeben auf den Weg. Ich habe im Urlaub ein wirklich empfehlenswertes Buch gelesen von Visal Mangalwadi, das Buch der Mitte, wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück unserer westlichen Kultur. Der indische Philosoph und Sozialreformer begann, die Bibel von vorn zu lesen. Der Gedanke der Schöpfung nach Gottes Ebenbild und die ältesten Geschichten beeindruckten ihn. Als er weiterlas, stieß er dann allerdings im Alten Testament auch auf Passagen, die er weniger interessant fand. Das geht manchen von uns ja auch so. Und fragte sich dann auch, wieso er sich eigentlich durch die ganze jüdische Geschichte graben müsste, diese ganzen Könige, die längst tot waren, bis er eine entscheidende Entdeckung machte. Die Bibel und gerade auch die Königsbücher und die Chronikbücher enthalten einen sorgfältig zusammengestellten Bericht über die Geschichte der Juden, des Volks Israel. Und zwar samt einer göttlichen Bewertung dazu. Mangalwadi entdeckte den Unterschied zwischen Literatur und Offenbarung. Er schreibt, Offenbarung steht über uns und bewertet uns, ruft uns auf, uns zu besinnen, umzukehren, zur Vernunft zu kommen. Wiederholt haben sich, wie wir im Alten Testament in der Bibel ja lesen können, die Juden, das Volk Israel, immer wieder für das Böse entschieden. Oft waren die Könige die Drahtzieher dazu. Aber die Offenbarung Gottes als übergeordneter Wahrheitsmaßstab blieb bestehen und ermöglichte dann immer wieder auch Selbstkritik, entlarvte falsche Wege, führte immer wieder zu Erneuerung. Also die biblisch-prophetische Sitte, das eigene Volk zu kritisieren und Selbstkritik zu üben, ließ die Juden zu einem Segen für die ganze Welt werden. Oft verklärt man ja nur die eigene Geschichte. Aber hier wurde auch Selbstkritik geübt. Aufgrund der göttlichen Offenbarung bekam die Menschheit Kenntnis, zum einen von der Liebe Gottes, aber auch von seinem Gericht über das Böse. Mangalwadi begriff, warum es unserem Westen trotz unseres moralischen und intellektuellen Zerfalls immer wieder mit Hilfe der Bibel gelang, sich zu reformieren, zu erneuern. Ich muss sagen, ich persönlich liebe auch die Geschichten der Könige im Alten Testament. Zu jeder Regentschaft gibt es ja eine Bewertung Gottes, je nachdem, ob dieser König sich leiten ließ von Gottes Maßstäben oder nicht. Und insofern können wir einerseits von den negativen Regentschaften lernen und den verheerenden Folgen, die diese dann für das Volk in der Regel hatten, und uns warnen lassen davor, und andererseits vom positiven Verhalten, dem Gottvertrauen dieser Könige lernen und uns nach diesen Segnungen ausstrecken. Ich möchte uns heute in eine dieser Geschichten mit hineinnehmen und sie lebendig werden lassen. Im 2. Chronikbuch, Kapitel 14 und 15, lesen wir von der Regentschaft des Königs Asa über das Südreich Juda. Ich lese ab Vers 1. König Asa tat, was gut und recht war und dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Er zerstörte die Götzenaltäre und Höhlenheiligtümer und riss die heiligen Steine und Holzpfähle nieder, die anderen Göttern geweiht waren. Er forderte die Bevölkerung Judas auf, wieder dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, zu dienen und nach seinen Geboten zu leben. In allen Städten Judas ließ er die Höhenheiligtümer und Rauchopferaltäre der fremden Götter beseitigen. Zu dieser Zeit herrschte Frieden im Land, denn der Herr sorgte dafür, dass kein Krieg ausbrach. Asa ließ in ganz Juda Städte zu Festungen ausbauen. Er sagte zu den Bewohnern: Jetzt ist die beste Gelegenheit, unsere Städte zu befestigen. Lasst uns Stadtmauern und Türme bauen und sie mit Toren und Riegeln versehen. Denn wir haben freie Hand, weil wir uns darum bemüht haben, dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Darum hat er uns ringsum Frieden geschenkt. Und so begann man mit dem Ausbau der Städte und konnte die Arbeiten ungehindert abschließen. Soweit zunächst. Was lernen wir über diesen Text zu Erneuerung? Ein erster Punkt ist: Gott gefallen wollen. Gott an Nummer 1 setzen. König Asa tat, was gut und recht war und dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Das ist so ein Lebensurteil Gottes über seine Regentschaft. Es lohnt sich also, Gott zu lieben, ihm zu gefallen. Wie ist das mit uns eigentlich? Lieben wir es, Gott zu gefallen? Ist das uns wichtig in unserem Alltag? Und vielleicht müssen wir uns vom Urteil anderer Menschen oder ihrer Anerkennung freimachen und uns stattdessen besser unter Gottes Urteil stellen. In Micha 6, Vers 8, dem alttestamentlichen Propheten, steht ja bereits geschrieben: Es wurde dir, Mensch, doch längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch doch nichts anderes. Und dann werden drei Sachen aufgezählt: als dass ihr euch an das Recht haltet, also an Gottes guten Maßstab, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Also zu Gott an die erste Stelle setzen gehört eben auch, andere Götter zu entlarven, zu beseitigen und dabei eventuell auch keine falsche Nachsicht in den eigenen Reihen zu üben. Der Glaube an Gott war nicht vereinbar mit dem Glauben an die anderen Götter. Der Glaube an die anderen Götter hielt die Menschen in Furcht und Schrecken gefangen. In vielen Götterkulten wurden noch barbarisch Menschen geopfert. Und da ist es ja kein Wunder, dass es heißt, dass solche Praktiken Gott ein Greuel waren, wo sie dann von den Israeliten übernommen wurden. Für uns heute fast unglaublich. Und insgesamt war ja nicht das Problem, dass sie nicht auch Gott angebetet haben, sondern das Problem war ihr geteiltes Herz. Die ganzen Dinge, die Gott in ihrem Leben an den Rand drängten. was sie dann noch so alles anbeteten, an das ganze Konkurrierende, was alles neben Gott noch Platz hatte und schon höher im Kurs stand, irgendwann, vielleicht ganz schleichend unmerklich. Sicher haben wir heute ganz andere Götter oder Götzen, die es gibt. Da ist unser Wohlstand, unsere Komfortzone, es gibt Geld und Karriere, die ganze Internetpräsenz und moderne Technik. Gerade als ich heute Morgen zur Gemeinde ging, stand ich an einer Ampel. Und da war ein Kleinkind und merkte vor der roten Ampel, dass, obwohl die Sonne schien, ein Mond zu sehen war. Und das Kind war völlig überrascht und sagte: Papa, da ist ja ein Mond, wie kann das denn sein? Die Sonne scheint doch, guck mal, Papa, da ist doch ein Mond. Und ich meine, das ist ja irgendwie super, was Kinder so entdecken. Aber der Vater hatte leider mit seinem Handy zu tun. Er konnte weder das Kind an der Hand halten, denn er musste ja mit beiden Daumen tippen. Und er hatte leider auch keinen Blick für den Mond, denn er musste ja die ganze Zeit auf das Handy starren. Und er wusste auch nur, wann es grün war, weil das Kind es ihm nachher zeigte. Und irgendwie fand ich das so traurig, dass ich so dachte: Okay, wir opfern nicht mehr Kinder auf Brandopferaltären für irgendwelche Götter. Da sind wir weit entfernt, zumindest wir hier. Aber wie viele Kinder werden geopfert für moderne Technik? Statt irgendwie so einen schönen Tag zu genießen mit dem Kind und für das Kind volle Aufmerksamkeit durchs Leben zu gehen, mit dem Kind zu staunen über das, was ein Kind entdeckt, sich mit ihm zu unterhalten, es an die Hand zu nehmen, kann so ein Handy wichtiger sein. Und ich möchte jetzt darüber gar nicht urteilen, weil vielleicht war die Oma im Krankenhaus und der Vater musste eine wichtige Meldung schreiben. Aber wie oft sind es eben nicht so ganz notwendige Dinge? Und wie viel Beziehungen opfern wir für solche anderen Momente? Also ich denke, wir müssen immer wieder Prioritäten setzen und uns fragen, wo wir vielleicht falsche Götter haben und pflegen, wo unmerklich Götzen gewachsen sind in unserem Leben. Und das kann ganz verschieden aussehen. Ihr kennt euer Leben am besten. Ist es für uns auch dran, in unserem Alltag, auch dort, wo wir Verantwortung haben, also nicht nur für uns persönlich, Prioritäten neu zu verschieben? Oder was verdrängt Gott und seine Maßstäbe und seinen segensreichen Einfluss aus unserem Leben? Gibt es Dinge, die wir vielleicht regelrecht aus unserem Leben verbannen, entfernen müssen, damit Gott wieder mehr Raum hat und damit es uns und Menschen um uns herum besser geht? Und beachtlich ist, ich greife etwas vor, in Kapitel 15, Vers 16, da heißt es bei diesen ganzen Reformen, bei der Erneuerung, die König Asa durchführte: König Asa entließ seine Großmutter Maaha aus ihrer wichtigen Stellung als Königinmutter, weil sie der Göttin Aschera eine Statue aufgestellt hatte. Die Statue ließ er in Stücke hauen und im Kidron-Tal verbrennen. Ich finde es immerhin bemerkenswert, bei allem Respekt, bei allem Menschen ehren, Familienangehörige ehren, übt er hier keine falsche Nachsicht an der richtigen Stelle? Gibt es in unserem Leben vielleicht auch blinde Flecke, ungesunde Loyalitäten? Decken wir vielleicht Dinge zu, die ans Licht gehören? Oder verwechseln wir irgendwo Liebe mit Nachsicht? Müssen wir vielleicht auch, um einen Buchtitel über Bonhoeffer zu zitieren, dem Rad in die Speichen fassen, ganz egal, wer das Rad gerade dreht, wenn es um einen Kurs geht, der ins Unheil führt? Ein zweiter Punkt fällt uns auf in der Geschichte. In Vers 3 heißt es, er forderte die Bevölkerung Judas auf, wieder dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren zu dienen und nach seinen Geboten zu leben. Also ein zweiter Punkt, andere für Erneuerung gewinnen. Asa war es wichtig, in seinem Verantwortungsbereich Menschen nahezulegen, in Ausrichtung auf Gott zu leben. Ist uns das eigentlich auch ein wirkliches Anliegen, Gottes guten Einfluss geltend zu machen, dort, wo wir die Möglichkeit dazu haben? Ist es uns ein Anliegen, dass andere Menschen um uns herum ausgesöhnt sind mit Gott und miteinander versöhnt leben können? Gestern hatten wir unseren Alpha-Samstag von unserem Glaubensgrundkurs und da haben drei Menschen die Gelegenheit ergriffen, ihr Leben mit Gott festzumachen. unter Gottes gute Herrschaft zu stellen. Das war eine sehr bewegende Freude, das mitzuerleben. Und Jesus hat ja einmal gesagt, dort, wo Umkehr und Hinkehr zu Gott geschieht, da wird im Himmel eine Party gefeiert. Also so spontan hatten wir jetzt nicht alles für eine Party da, aber wir haben ein leckeres Mittagessen zusammen gehabt. Das war auch richtig gut. Brauchen wir selbst vielleicht auch einen ganz grundsätzlichen Kurswechsel? Einen Herrschaftswechsel unter Gottes gute Herrschaft, eine Grunderneuerung, eine Neugeburt, wie Jesus es nennt? Oder brauchen wir eine Erneuerung im Sinne einer Neubelebung, weil manches tot ist in unserem Leben? Gottes Geist ist der Geist, der aus Chaos Ordnung macht und der Totes lebendig macht. Brauchen wir eine neue Dosis Heiliger Geist, damit Totes lebendig wird in unserem Leben? Brauchen wir eine neue Liebe zu Gott, zu uns selbst, zueinander? Braucht es da neue Prioritätensetzungen? Brauchen wir vielleicht eine Erneuerung wie bei König Asa, nämlich unseren Gott neu begeistert zu erleben und von ihm zu erzählen, ihn ins Gespräch zu bringen, unseren Glauben ansteckend zu leben? Und ich meine, es ist doch klar, wir werden doch nur Menschen gewinnen können für etwas, ich meine auf redliche Weise, wenn wir selbst glaubwürdig leben und wenn wir ihnen etwas anzubieten haben, das auch tatsächlich auf ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte trifft. Sind wir gute Väter, Mütter, Kinder, Eltern, Kollegen, Vorgesetzte, Freunde, die sich trauen, für Erneuerung einzustehen, wo es nötig ist, Worte zu finden, Gespräche zu führen? Sind wir Menschen wie Luther, die von Gott bewegt und von ihrem Gewissen bewegt sagen, hier stehe ich und kann nicht anders? Darf ich mal etwas ansprechen? In unserer individualistischen und von Toleranz im Sinne der Gleichgültigkeit geprägten Gesellschaft wird es immer ungewöhnlicher, nach dem zu fragen, was jetzt richtig ist und überhaupt richtig ist. Unser Text beschreibt dann die positiven Folgen davon, was passiert, wenn Gott an Nummer 1 gesetzt wird, wenn andere für Erneuerung gewonnen werden. Mögen ja die Entscheidungen in solchen Erneuerungsprozessen manchmal sehr unpopulär und schwierig und auch unbequem sein, langfristig führen sie zu Frieden. Wenn Gott den wichtigsten Platz einnimmt, dann entsteht Frieden, dann breitet sich zunehmend Friede in unserem Zusammenleben aus, dann werden unsere verschiedenen Lebensbereiche und Beziehungen nach innen und nach außen gestärkt, erbaut, aufgebaut. Wir werden resistenter und sind nicht schutzlos. Vergleichbar diesem Bild, das in der Geschichte entfaltet wird, wie König Asa und das Volk in der langen Friedenszeit ihre Städte aufbauen können. Aber die Geschichte geht weiter ab Vers 7. Die Äthiopier rücken heran mit einem riesigen Heer. Und in Vers 9 lesen wir, Asa zog dem Heer entgegen. Und in Vers 10 lesen wir, Asa betete zu dem Herrn, seinem Gott. O Herr, nur du kannst uns helfen im Kampf mit dem riesigen Heer der Feinde, gegen die wir schwach sind. Steh uns bei, Herr, unser Gott. Wir verlassen uns auf dich. Und nur weil wir dir vertrauen, kämpfen wir gegen diese Übermacht. Du bist der Herr, unser Gott, und gegen dich kommt kein Mensch an. Da schenkte der Herr den Judäern den Sieg, die Äthiopier ergriffen die Flucht. Was lernen wir hier von König Asa und aus dieser Geschichte? Drittens, ein anpackendes Gottvertrauen in Herausforderungen. Ich denke, wir werden uns immer wieder größeren Herausforderungen stellen müssen. So ist das. Solange wir in dieser Welt leben, wird es auch das Böse geben, das zerstörerisch wirken will. Und dann sind wir gefordert. König Asa bekommt es hier mit einer Übermacht zu tun, aber er wendet sich an Gott und vertraut ihm. Er reagiert weder verängstigt passiv noch vermessen aktionistisch. Er geht in der herausfordernden Situation vorwärts. Er wird aktiv. Er packt die Situation an. Er stellt sich der Situation, aber er betet und handelt entschlossen im Vertrauen auf Gott. Und das ist ja echte Demut. Er ist bereit zu kämpfen, sich komplett und ganz zu investieren. Aber er ist sich darin bewusst, dass er nur mit Gottes Hilfe siegen wird. Packen wir so vertrauensvoll mit Gottes Hilfe an, die Herausforderung, die Gott uns in den Weg stellt oder vor die Füße legt? Wir lernen aus dem Ausgang der Geschichte, Gott belohnt unser entschlossenes und anpackendes Vorwärtsgehen, unser anpackendes Vertrauen. Das belohnt er. In Kapitel 15, Vers 19 lesen wir später, dass bis zum 35. Regierungsjahr von König Asa fortan kein Krieg mehr ausbrach. Gerade als ich mich am Mittwoch schon mal mit der Predigt beschäftigte, mit diesem Predigttext, und darüber nachdachte, dass Gottvertrauen sich eben auch in anpackendem Vertrauen zeigt, ploppte bei mir auf dem Bildschirm eine Facebook-Nachricht auf. Und zwar ein Notruf, dass beim Kinderprogramm von Welcome to Barmbek in der zentralen Erstaufnahme im Wiesendamm nur 2 Helfer vor Ort seien und dann kann das Kinderprogramm nicht stattfinden. Sie brauchten dringend Verstärkung. Und wo ich gerade den Gedanken verfolgte, dass es um Glauben geht, der anpackt, konnte ich natürlich nicht anders, als auf diese Antwort mich melden und sagen, ich komme vorbei. Ich hatte mich nämlich Anfang der Woche schon in diese Gruppe aufnehmen lassen und wusste noch nicht, wie und wann ich dann irgendwann zum Einsatz kommen würde. Aber nun erlebte ich spontan, und zwar ich erlebte es als geführt von Gott, eine Möglichkeit. Denn dass ich überhaupt zu der Zeit nachmittags am Computer saß, dass ich diese Nachricht gleich sehen konnte, war komplett ungewöhnlich. Mittwochs nachmittags besuche ich jetzt schon seit sehr langer Zeit immer eine Frau aus unserer Gemeinde im Krankenhaus. Und an dem Mittwoch hatte ich irgendwie den Impuls, sie schon mittags zu besuchen. Warum auch immer. Gott gibt uns Impulse. Und nur deswegen saß ich nachmittags am Computer. Und so kam es, dass ich diesen Hilferuf gerade rechtzeitig bemerkte. Im Wiesendamm wird nämlich, für die, die das nicht wissen, an 7 Tagen die Woche, also rund um die Uhr, jeweils für 2 Stunden, vormittags von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und nachmittags nochmal von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr Kinderprogramm angeboten für die vielen Flüchtlingskinder, die dort untergekommen sind. Da ist ein Raum, vielleicht so groß wie unser Seminarraum, und als ich da ankam, waren da etwa 40 Kinder von, ich sag mal, 6 Monate, das Kind konnte sitzen, bis zu 12 Jahren, es wimmelte also von Kindern und dann waren da noch einige Mütter, teilweise stillend, also der Raum war voll und dann kann man mit 3 bis 4 Helfern einfach irgendwie spielen, wie man dann halt so auf beengtem Raum spielen kann mit den Sachen, die da sind. Also man muss nichts vorbereiten, sondern man kommt einfach und ist da und investiert sich. Und das war sehr berührend, wie man sich, auch wenn man die Sprache nicht kennt, doch verständigen kann und Spaß haben kann und ein Stück Beziehung bauen kann. Ich hatte letzten Sonntag noch auf meinem Urlaubsrückflug, als wir zwischengelandet sind in Brüssel, mal kurz ins Internet geschaut und gelesen, dass es noch bei Barmbek-Rundgängen für Donnerstagvormittag eventuell Unterstützung benötigt wird. Und ich hatte gleich eine Mail geschrieben, dass ich Zeit hätte am Donnerstagmorgen. Und dann wurde ich tatsächlich, allerdings erst am Donnerstagmorgen, angerufen, dass die Verantwortliche, die den Rundgang mit den Flüchtlingen machen wollte, krank geworden ist und ob ich kurzfristig einspringen konnte. Bei der Führung waren dann ausgerechnet, damit hätte ich ja nie gerechnet, die ganzen Kinder vom Kinderprogramm und dann ihre ganzen Eltern. Und das war ein Riesen-Happening, weil wir standen da in einer Traube. Es ging darum, wer fasst mich jetzt an und wer geht an meiner Hand und überhaupt. Und das war schon fast ein echtes Wiedersehen. Und ja, dann bin ich eben mit ihnen und dem Dolmetscher durch Barmbek gezogen. Eigentlich sollte es eine Stunde gehen. Wir haben dann 2 daraus gemacht und hatten eine Menge Spaß. Und jetzt könnt ihr euch noch mal festhalten, der Dolmetscher, also völlig gegen die Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich kenne gar keine Dolmetscher hier in Barmbek, aber den Dolmetscher, den hatte ich auf unserem Spielplatzfest kennengelernt, einen Mann mit seiner Familie. Ja, und wir hatten uns gut verstanden und er meinte gleich, ach, du bist doch die Pastorin der Christusgemeinde, und dann waren wir auch ein gleich richtig gutes Team. Also ich habe letzte Woche erlebt, wie Gott einzelne Puzzleteile ganz passend zusammensetzt zu einem großartigen Bild. Also ich persönlich möchte überhaupt nichts anderes als unter Gottes guter Führung leben. Ich kann mir gar nichts Spannenderes vorstellen als ein Leben als Christ mit dieser Führung unseres genialen Gottes, der für uns Situationen vorbereitet, die wir dann bloß mit vollem Herzen und seiner Liebe und Kraft anpacken brauchen. In Kapitel 15 lesen wir weiter, dass König Asa durch einen Propheten, den Gott schickt, ermutigt und bestätigt wird. Ihr sollt stark sein und euch nicht entmutigen lassen, was ihr tut, wird der Herr belohnen. Und als Asa hörte, was der Prophet Asaja sagte, bekam er neuen Mut. Gott ermutigt uns immer wieder. Durch sein Wort, aber auch durch unsere Glaubensgeschwister. Und deshalb ist es gut, wenn wir Gemeinschaft nicht verlassen, sondern Gemeinschaft leben, uns miteinander vernetzen, weil Gott durch den Bruder, durch die Schwester spricht und uns ermutigen möchte. Dann lesen wir weiter in Kapitel 15, Vers 9. Dann rief Asa die führenden Männer aus Juda und Benjamin zu sich. Auch die Israeliten aus den Gebieten von Ephraim, Manasse und Simeon, die nach Juda gezogen waren, lud er ein. Denn viele Menschen waren aus Israel zu Asa nach Juda ins Südreich übergelaufen, als sie sahen, wie der Herr sein Gott ihm beistand. Wir erleben hier als vierten und ich finde sehr brandaktuellen Punkt, Asa bekommt Mut, und zwar Mut, Fremde willkommen zu heißen. Nun waren die aus dem Nordreich nicht ganz fremd, aber zwischen dem Nordreich und dem Südreich gab es immer wieder Kriege über die Jahrhunderte. Und die lebten da nicht so friedlich nebeneinander her, wie wir vielleicht irgendwie in der EU oder so. Da gab es Grenzen und da gab es Vorbehalte. Und wir sehen hier offene Grenzen, wir sehen hier eine Willkommenskultur. Es war nicht selbstverständlich, dass er die anderen einlud, die aus Israel gekommen waren. Und das heißt ja hier, die übergelaufen waren. Also das waren wahrscheinlich nicht nur zwei, drei Familien. Die kamen sich vielleicht auch im Südreich fast überlaufen vor. Und die kamen, weil es dort im Südreich friedlich war. Weil Gott das Land segnete. Und wir haben hier auch einen Segen, den wir teilen dürfen. Die Erneuerung führt bei Asa und dem Volk unter anderem zu dem Mut, die anderen willkommen zu heißen. Sich also nicht über sie zu beschweren oder vordergründig die Integrationsprobleme zu sehen, sondern sie einzuladen. Welcome to Barmbek ist eine ganz tolle Initiative. Da sind viele Menschen bewegt hier in diesem Stadtteil zum Wohl der Menschen, die sich jetzt seit, ich sag mal, 3 Wochen in der zentralen Erstaufnahme befinden. Es gibt richtig gute Willkommensinitiativen und die brauchen wir in diesem Land und ich bin stolz, wo das geschieht. Und da sind wir auch bei dem zweiten Punkt. Gesunde Gemeinden erneuern sich ständig und haben die Bereitschaft zu äußeren Veränderungen für ein gesellschaftlich relevantes Gemeindeleben in Auseinandersetzung mit unserem geistlichen Erbe. Unser Erbe als Freikirche ist ein richtig positives. Unsere Gemeinde ist Anfang des letzten Jahrhunderts entstanden aus der Arbeit mit Gestrandeten. Unser Erbe hat immer den Dreiklang, habe ich im August gepredigt, von Erweckung, Herr, erneuere mich, das ist nach innen gerichtet, aber dann auch Heiligung, Herr, lass mich glaubwürdig leben und das ist schon sehr nach außen gerichtet und dann Evangelisation, Herr, deine Liebe sucht Menschen, lass mich Menschen suchen und ich ergänze jetzt einfach mal aufsuchen. Jeder für sich, aber auch wir als Gemeinde hier vor Ort müssen neu buchstabieren, wie wir unsere Zeit, unsere Talente einsetzen wollen. Damit Wachstum Platz hat, brauchen wir Einzelnen, alle größere Herzen mit mehr Vollmacht. Aber eben auch neue, geeignete Strukturen, wo die größeren Herzen dann auch schlagen können, Initiativen, die Wachstum fördern. Wir stehen vor der Herausforderung, Menschen in unserem Umfeld unter neuen und ganz veränderten Bedingungen als Christen zu dienen. Aktuellen, nämlich ihren Nöten zu begegnen und im Stadtteil zur Ehre Gottes und zum Wohl der Bedürftigen zusammenzuarbeiten. Um dann gerade über diese Zusammenarbeit Gott Raum zu bieten. Von heute auf morgen entstand diese Unterkunft in der zentralen Erstaufnahme am Wiesendamm. Und wenn wir wollen, sind wir mittendrin im Geschehen. Man kann sich da anmelden für Begleitung von Flüchtlingen, für Kinderprogramme. Da muss man ja nichts vorbereiten, man muss nur da sein und schaffen, freundlich zu sein und ein bisschen Geduld haben. Also es ist eigentlich ganz einfach. Man kann sich bei Rundgängen beteiligen, man kann ganz viel helfen. Wir können mittendrin sein, dort, wo Gott uns Türen öffnet. Bis Ende der Woche werden auch knapp 150 Personen in der Hufnerstraße eingezogen sein, in der Unterkunft, die dann eher längerfristig bezogen wird, vielleicht für 2 bis 3 Jahre. Und dort auf dem Hof werden auch noch Container aufgebaut werden, das wird noch etwas dauern, dass dann aber insgesamt 400 Menschen dort auf dem Gelände unterkommen. Dass jede Familie dort dann ein Zimmer bekommt, um wohnen zu können und sich sanitäre Anlagen und Küche nur mit einigen anderen Familien teilen braucht. Gott hat definitiv gute Pläne und ich bin stolz, dass unser Stadtteil hier so offen und herzlich Menschen empfängt, dass viele ihre Begabung und Zeit einsetzen. Und für mich ist diese gute Aufnahme und Zusammenarbeit auch eine Frucht von vielen Gebeten, die schon gesprochen wurden für Barmbek. Ein Stück vorlaufendes Wirken Gottes. Gott hat uns vor 10 Jahren an diesen Ort gebracht und da hatten wir keine Ahnung, was 2015 sein wird. Aber ich denke, Erneuerung ist dran, ganz offensichtlich. Und um nach außen wirkungsvoll im Geist Gottes Erneuerung zu bewirken, braucht es Erneuerung von innen, auch Erneuerung unserer Gemeinde. Wir wählen ja passend heute zum letzten Mal an diesem Sonntag Gemeindeleitung. Und wir als Gemeindeleitung sind davon überzeugt, dass es unverzichtbar ist, dass wir Verantwortung auf mehr Schultern übernehmen, in allen Bereichen, aber eben auch im Bereich von Gemeindeleitung. Dass wir noch mehr Begabungen zusammenbringen und dass wir, wie Martin es ausgedrückt hat, innovativ Gottes Reich bauen. Und ich bin mir sicher, Gott ist ein kreativer Schöpfer, Gottes Geist wird uns gut inspirieren, wie das geht, was Gott vorbereitet hat. Wir werden je persönlich und als Gemeinde neu darüber nachdenken müssen, wo wir Prioritäten setzen und wo wir unsere Kraft einsetzen. Vielleicht kann das für manche Hauskreise heißen, dass sie sich eine Weile gar nicht mehr wöchentlich privat treffen, sondern sich vielleicht aufmachen, irgendwie gemeinsam helfend als Team einen Platz einzunehmen, wenn es so einen Platz gibt. Aber da muss man sich vielleicht auch erstmal umhören und auch erfinderisch werden. Oder für manchen könnte das heißen, dass er ein- oder zweimal im Monat sagt, wundert euch nicht, dass ihr mich nicht mehr im Gottesdienst seht. Ich bin dann sonntags 10.30 Uhr beim Kinderprogramm im Wiesendamm und helfe dort. Und wenn wir als Gemeinde hilfreiche, relevante Angebote auch hier in unseren Räumen längerfristig anbieten wollen, Elterncafé ist ja nur eine Möglichkeit und da ließe sich so manches ausweiten, dann werden wir immer wieder neue Wege gehen müssen. Es wird Veränderungen, es wird Umverteilungen geben, weil nicht jeder noch etwas zusätzlich machen kann. Es wird neue Einsatzmöglichkeiten geben, neue Chancen, Glauben ganz praktisch, anders vielleicht als bisher, aber eben dienlich unter Menschen zu bringen. Gott verändert und wir können als Nachfolger Jesu dann nicht auf der Stelle treten. 4 Punkte zur Erneuerung habe ich aus dem alttestamentlichen Text herausgegriffen. Für Gemeinden, die sich ständig erneuern lassen. Die Bereitschaft zur persönlichen und gemeindlichen inneren Erneuerung. Und eben auch die Bereitschaft zu äußeren Erneuerungen, äußeren Veränderungen für ein gesellschaftlich relevantes Gemeindeleben. Wir feiern heute Abendmahl. Es ist der 1. Sonntag im November. Und wenn wir in das 2. Chronikbuch Kapitel 15 schauen, dann lesen wir, dass auch König Asa mit dem Volk sich traf. Sie sich versammelten in Jerusalem und, wie es in Vers 12 dort heißt, sie erneuerten den Bund, den ihre Vorfahren mit Gott, dem Herrn, geschlossen hatten und schworen, ihm wieder von ganzem Herzen zu dienen. Und so etwas kann Abendmahl heute sein. Dass wir uns neu besinnen und sagen, Gott, ich möchte dich an Nummer 1 setzen. Du sollst die Priorität haben in meinem Leben. Ich will so Prioritäten setzen, dass ich dich liebe, dass ich mich liebe, dass ich andere Menschen liebe. Dass Liebe das ist, was mein Leben prägt. Ich möchte andere Menschen für das Gute gewinnen, was du für Menschen hast. Ich möchte ein anpackendes Gottvertrauen leben, da wo du mir etwas vor die Füße legst, wo du mir Türen öffnest. Ich möchte Menschen willkommen heißen, die ich jetzt vielleicht noch überhaupt nicht kenne. Und in 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es, der Herr steht allen bei, die allein ihm vertrauen. Auf der ganzen Welt sucht er nach solchen Menschen. Der Herr steht allen bei, die allein ihm vertrauen. Auf der ganzen Welt sucht er nach solchen Menschen. Und ich glaube, er sucht heute solche Menschen unter uns. Und ich denke, Abendmahl ist eine gute Gelegenheit, dass wir mit Gott das festmachen, was er in unserem Herzen jetzt angerührt hat. Abendmahl ist immer eine Möglichkeit, zum allerersten Mal zu sagen, ich stelle mich unter die gute Herrschaft Gottes. Ich nehme an, Jesus, was du für mich am Kreuz getan hast, diese Kluft zwischen mir und Gott, kann ich selber nicht überwinden. Aber ich nehme sie als Geschenk, nehme ich diese Brücke an, dass du dich hast ans Kreuz schlagen lassen für meine Schuld und Sünde. Und danke, Jesus, dass du im Heiligen Geist in mir Platz greifen möchtest. Und ich möchte für mich diese Errettung, diese Erlösung, diese Befreiung und die zunehmende Heilung, die davon ausgeht, in Anspruch nehmen in meinem Leben. Dann ist Abendmahl eigentlich ein Bekenntnis, ein erstmaliges oder ein neues Bekenntnis, ein neues Befestigen. Und vielleicht habt ihr innerlich etwas gespürt, was bei euch konkret dran ist. Dann könnt ihr im Abendmahl das auch festmachen. Und so ist Abendmahl ein fröhliches Fest der Erneuerung, dass wir uns wieder auf etwas besinnen, was Gott schon längst für uns getan hat, dass wir uns dazustellen und mit ihm die neuen Wege einschlagen, die uns für uns persönlich dran sind. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns liebst und dass du so eine Geduld in deiner Treue mit uns hast, dass du immer wieder darum wirbst, dass wir uns erneuern lassen. Danke, Heiliger Geist, dass du Jesus in uns bist, dass du in uns diese Jesus-Ähnlichkeit schaffen und hervorbringen möchtest und dass du uns anbietest, dass wir uns immer wieder neu von dir erfüllen lassen, damit ihr als Gott in diese Welt kommt, zu den Menschen, die bedürftig sind. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Angebot heute und Jesus Christus, ich danke dir für dein Sterben und Auferstehen, für das neue Leben, das du uns anbietest und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Geist des Lebens, der Erneuerung in unserem Leben bist. Und danke, dass wir Abendmahl gemeinsam feiern dürfen, in diesem Ausblick, dass durch dich Erneuerung immer wieder in unserem Leben geschieht und wir gesund werden durch die Erneuerung, die du für uns hast. Danke, Jesus, dass du grundsätzlich alles in Ordnung gebracht hast und mit deinem Blut dafür bezahlt hast. Amen.